Co-Pilot, wir starten den Landeanflug auf Putzbrunn.
Wo war das Gestell zum Ausfahren?
Die Taste 6.
Es passiert nichts.
Das war der Scheibenwischer, nicht auf der Tastatur, am Flightstick! Willkommen zum Montagmorgen-Podcast. Und ja, Hagen und ich haben den Flight Simulator gespielt für die Stunde der Kritiker, an der schon seit Stunden liebevoll geschnippelt wird und die heute im Tagesverlauf erscheinen sollte. Und darum verraten wir auch noch nichts zum Microsoft Flight Simulator. Außer, dass er gut aussieht, oder? Das kann man sagen.
Ja, also sollte man ja auch erwarten, dass er besser aussieht als der letzte von 2006.
Ja. Und Echtzeit-Wetterdaten und Echtzeit-Flugverkehr, was gerade heißen müsste, kaum Flugverkehr. Ich habe es tatsächlich übrigens, also kleine Geschichte aus meinem Leben. Das wissen langjährige User, Leser und Zuhörer. Ich buche hier immer am Jahresanfang so die meisten Reisen schon fürs ganze Jahr, einfach um Geld zu sparen. Und ich habe noch nie eine Reise nicht angetreten, wenn ich mich nicht falsch entsinne. Und darum habe ich auch Ende Januar, muss es gewesen sein, Flüge nach San Francisco, nee, nicht nach San Francisco, sondern nach Los Angeles, E3 und nach Tokio oder nach Japan, besser gesagt, ehrlich gesagt nicht nach Tokio, gebucht. Dann kam ja irgendwie so eine Pandemie. Dann hatten wir auch noch einen Privatflug nach Spanien mit der Familie, wo wir eigentlich über Ostern hin wollten. Und ja, dann hat das wirklich Monate gedauert, bis die Lufthansa sich dazu durchgerungen hat, diese Sachen zu erstatten. Das geht ja auch durch die Presse, dass teilweise, also dass immer noch Zehntausende auf Rückzahlungen warten. Gesetzlich muss es innerhalb von 7 Tagen sein, wenn Flug gecancelt wird. Und dann hatte ich noch diesen Flug mit ANA, All Nippon Airways, nach Japan, wegen des auf Eis gelegten diesjährigen Doku-Projekts. Und und der wurde vor ein paar Tagen, noch nicht lange her, wurde der jetzt offiziell gecancelt. Ich hatte keine wirkliche Hoffnung, dass es noch stattfindet, weil Japan ist ja super rassistisch, was so Einwanderung und so weiter. Und nennen wir es nicht rassistisch, nennen wir es nett um die eigene reinblütige japanische Bevölkerung besorgt. Wenn das kritisch klingt, ist es durchaus so gemeint. Es gibt gerade Zehntausende von Expats aus Indien, aus USA, aus Europa, die nach Japan nicht mehr reinkommen. Oder Tausende, ja, ich denke eher sind Zehntausende, obwohl sie dort leben, arbeiten, Miete zahlen, Steuern zahlen, die dürfen einfach nicht ins Land.
Wow.
Es ist echt der Hammer. Und die Japaner dürfen ins Land. Die müssen 2 Wochen Quarantäne, glaube ich, machen oder einen Negativtest vorweisen. Anyway, also ich hatte keine wirkliche Hoffnung mehr, aber es war schon dann schade, als es quasi so amtlich war. Und dann habe ich gedacht, naja, wird wie bei der Lufthansa laufen. Du musst erst die Senator-Hotline anrufen, damit 3 Monate später Geld zurückkommt. Und bei Anna läuft es aber anders, japanisches Service-Denken. Da habe ich am Freitagabend, ich glaube, du warst auch noch da, habe ich einen Anruf gekriegt aus Kalifornien. Und ich dachte erst, oh, vielleicht fand jemand meine englische GDC-Doku so toll, dass er mich anrufen will oder die Rechte haben will oder so, weil sonst werde ich eigentlich nicht direkt aus USA angerufen. Dann war es eine schlecht englisch sprechende, ja, wahrscheinlich Asiatin, die mir sagte, so von wegen, ja, ihr Flug wurde ja leider gecancelt, das tut uns auch schrecklich leid und wir wollten jetzt nachfragen, ob wir Ihnen, werter Kunde, das jetzt erstatten dürfen oder ob wir Ihnen einen Gutschein geben oder den Flug verschieben sollen. Und dann meinte ich, nee, ich hätte es gerne erstattet, wir brauchen Geld. Und dann, ja, es ist überhaupt kein Problem, aber sie entschuldigt sich jetzt schon dafür, dass es etwas dauern kann, weil es einfach so viele Anfragen gibt. Und dann habe ich, weil ich wusste ja von Lufthansa, dass es 3 Monate bei mir gedauert hat, Und eigen, also Lufthansa wollte mir sehr aktiv einen Gutschein verkaufen, quasi, also
so sehr energisch, so ja. Also nicht doch den lieben super Gutschein.
Nein, ich hätte gern wirklich das Geld ausgezahlt, vielen Dank, ja, aber es wird lange dauern, ja. Und dann meinte ich, oh ja, überhaupt kein Problem. Und sie hatten auch noch eine Sitzplatzreservierung, dafür haben sie extra gezahlt, dürfen wir ihnen das auch erschließen? Ja, dürfen sie mir auch schon.
Nein, du möchtest diesen Sitz auf dem Flug bitte behalten.
Und ja, vielleicht hätte ich auch einen Gutschein dafür haben dürfen, über 20 Euro.
Sie schicken so das Bordessen noch per Post.
Genau. Ja, genau. Und sie hatten ein Zusatzessen, dürfen wir ihnen das zuschicken. Nein, das ist ein Witz. Und ja, aber wie lange dauert denn das? Weil das so, ja, es dauert wirklich lange. Also bei uns dauert das jetzt bestimmt bis nächste Woche. Und dann dauert es nochmal bei der Kreditkartenfirma. Ja, und jetzt am Freitag war es Telefonat. Gestern habe ich die Quittung bekommen. Also bei Anna ist das schon durchgelaufen. Und ja, jetzt wird halt irgendwann das wahrscheinlich noch einen Monat dauern, bis es dann wirklich aufs Konto zurückgebucht ist. Aber wirklich kein Vergleich zu Lufthansa. Naja, wollte ich nur zum Besten geben. Wie sind wir da drauf gekommen? Ach, wegen Flight Simulator. Mhm. Denn da habe ich natürlich Haneda angesteuert und du hast dein Herzensziel angesteuert. Nicht ganz so weit entfernt. Halle, ja. Leipzig.
Genau. Ja, Halle Leipzig, da, wenn ich mich nicht irre, ganz stark, da haben sie bei Civil War das gedreht, wo sich die ganzen Leute auf dem Flughafen dann gegenseitig wegklatschen. Ja.
Bei was vom Civil War?
Von hier, Captain America. Marvel Cinematic Universe.
Echt?
Ja.
Ja gut, wahrscheinlich war kein anderer Flughafen auf der ganzen Welt bereit, so einen Schwachsinn bei sich filmen zu lassen.
Oder bei allen anderen haben sie schon die Paparazzo gestapelt, Halle Leipzig, da haben sie kalt erwischt.
Ich kenne Halle Leipzig auch durchaus, bin da einige Male hingeflogen für irgendwie VOD-Sitzungen und für natürlich hier die Gamescom, als sie noch die Gamescon war, mit N hinten. Und eigentlich kein schlechter Flughafen. Erstaunlich groß für so ein Zonenrandgebiet, aber ich glaube, es gibt ein paar große Industriebetriebe dort, große Fabriken, da lohnt sich das wahrscheinlich schon.
Ja, also wenn ich mal wegen bestimmten Arbeiten recht spät zurück musste aus Leipzig,
ja.
Da war immer alles rappelvoll mit Leuten mit den verräterischen Flughafen-Mitarbeiter-Westen, der quasi die eine Ladung, die rausgeht und die nächste, die rein.
Ich fand das Publikum am Flughafen so ein bisschen provinziell, muss ich zugeben. Das waren so mehr die Urlaubsflieger als die Geschäftsleute. Also nicht, dass du die nicht in jeder Stadt hättest, aber in München oder so hast du halt auch immer viele Geschäftsleute. Naja. Naja. Gut, dann haben wir das abgedeckt. Freut euch auf die SDK. Was hast du denn am Wochenende gemacht? Lieber Bruchpilot.
Weißt du doch gar nicht. Vielleicht war ich das Fliegerass. Ich war zum einen mit dem Dennis und dem Benjamin schön mal wieder essen. Das war ja eine Weile her, dass es überhaupt mal wieder ging, da rauszugehen. Das war ein schönes Pub-Restaurant. Rotwand 1 heißt das, wo sie dir quasi so einen Lavastein heiß machen und dann bringen sie dir Steak auf diesem Stein und dann kannst du das auf dem Seitenteller machen und dir die einzelnen Streifen, die du abschneidest, so garen, wie du möchtest, auf dem Stein. Das war echt cool.
Okay.
Das war sehr schön. Spieletechnisch wollte ich eigentlich mal in die Avengers-Demo reinspielen am Wochenende, Beta. Und da ist es dran gescheitert, dass ich es nicht sofort gebacken gekriegt habe, meinen Square Enix-Account richtig zu verlinken. Da kam einfach diese Bestätigung nicht und da habe ich gedacht, ja, machst du später. Und dann war es dann zu spät, dann war sie schon wieder vorbei. Kann ich jetzt leider keine eigenen Eindrücke teilen. Und ansonsten habe ich wirklich lange noch mit meiner Freundin am Wochenende wieder Paper Mario gespielt, Origami King.
Die einzigen beiden in Deutschland, die es... hat es euch Spaß gemacht?
Ja, uns hat es sehr Spaß gemacht. Wir finden auch diese Begleiterin sehr süß und können Leute nicht verstehen, die nervig finden. Also vielleicht am Anfang, wo sie nur Tutorial-Bla von sich absondert. Aber das ist halt so naiv, putzige, mit so einer Begeisterung für alles in der Welt. Das Ende ist halt auch sehr schön und es gibt eine etwas längere Szene, hatte ich nur gelesen, wenn man wirklich alles auf 100% schafft in dem Spiel. Also habe ich das gemacht, jedes Loch gefüllt, jeden Tod gesucht, jeden versteckten Block wirklich aufgemacht. Und dann gibt es noch so Sonderherausforderungen, wo es auch darum geht, zum Beispiel so Rätselsachen an so einem Testautomat zu schaffen, also mit diesem Kampfsystem. Oder auch, warte, in 100 Sekunden musst du da 16 so eine Kämpfe schaffen, so eine vorgefertigten, so durchgewürfelte. Und das ist hart, das ist echt hart, da habe ich ewig dran gesessen. Da musst du das wirklich in- und auswendig kennen und auch schnell genug durchschalten können. Also in 10 Jahren schaffe ich das rein von den Reaktionszeiten gar nicht mehr. Und dann hatten wir sie und es ist ganz süß, aber ich dachte, also es waren wirklich, glaube ich, netto 4 Sekunden mehr. Und da hatte ich ein bisschen gedacht, dass meine Leistung mehr gewürdigt würde. Aber es sind halt japanische Spiele. Ich meine, wenn du in Breath of the Wild alle 900 Koroks findest, kriegst du ja einen goldenen Scheißhaufen. Also, ja. Japaner dissen dich gern dafür, wenn du das Spiel wirklich noch länger spielst und alles rausholst. Ich hätte es wissen müssen.
Ich war auch essen am Freitagabend, nicht mit Lavastein, aber mit schönem Blick. Und zwar, wie hieß denn das um Gottes Willen? Anoki. Und das ist direkt gegenüber von der Oper, in einem Gebäude, wo die Kuffler-Gruppe ein Restaurant hatte. Also so ein bekannter Caterer, eher am oberen Preissegment, hat auch mehrere Restaurants in ganz Deutschland. Und sagen wir mal so, denen war die Miete zu teuer, beziehungsweise die haben ihr Restaurant, ihre California Kitchen, wie das hieß, haben sie nicht zum Laufen gebracht und sind nicht aus dem Mietvertrag rausgekommen. Und jetzt ist dort zur Untermiete so ein vietnamesisches Ehepaar, das auch schon ein paar Restaurants hat in München und macht da jetzt ihr drittes, das ist Anoki, mit einer japanischen Köchin. Und das war sehr lecker, sehr hochpreisig, muss man dazu sagen. Können wir nicht, ich war da mit meiner Frau und einer Freundin, können wir nicht jede Woche hingehen, aber wirklich gigantischer Blick direkt auf, kennst du bestimmt hier die Oper, wo dieser freie Platz, wo dann in die Tiefgarage runterfährst davor, also so danach kommt die Residenz quasi, wenn du durch die Oper durchguckst. Und was besonders schön war, es hat ja, ich habe dich ja dann noch zur U-Bahn gefahren abends und da hat es ja schon Platzregen gehabt und so. Und dann bin ich nach München reingefahren, habe auch übrigens sofort 100 Meter entfernt oder 50 Meter entfernt einen Parkplatz bekommen auf der Maximilianstraße. Das war mir schon unheimlich, muss ich sagen. Und dann kam halt das Gewitter irgendwann da nach München Mitte reingezogen. Und das war wirklich ein beeindruckender Blick, wie sich so das schwarze Voldemort-Grauen zusammengewölkt hat über der Oper. Und die Deutschlandfahne flatterte im Wind und dann kamen die Blitze und wir saßen da so draußen. Das ist so eine, ja, was ist denn das, eine Terrasse, aber quasi, wo das Stockwerk drüber quasi das Dach darstellt dafür. Gibt es bestimmt noch einen Fachausdruck für. So eine erhöhte Terrasse unter dem, ja, unter überdacht quasi automatisch durch das darüber liegende Gebäude. Und das war sehr schön. Und ich war auch nachträglich froh, dass meine Frau mal wieder ein bisschen gezickt hat und den Platz direkt an der Balustrade abgelehnt hat, weil er auch direkt an der Treppe war, wo es da hochgeht quasi. Und dann haben wir einen besseren Platz an der quasi Wand bekommen und dann waren wir auch vor den Regentropfen, die es durchaus so etwas reingeweht hat, dann im Verlauf des Abends waren wir da dann sicher. Naja, es war wirklich sehr schön und vietnamesisch plus japanisch ist auch mal interessant. Leckere Unagi-Gili gegessen, also dann habe ich zu meinen Eltern gefahren am Wochenende. Nach Stuttgart oder Heilbronn, besser gesagt, in der Nähe wohnen die. Hochzus habe ich über 4 Stunden gebraucht, wegen 2 wirklich ekliger Staus. Rückzus habe ich unter 2,5 Stunden gebraucht.
Ei.
Was nicht gut ist, wenn man auf die Durchschnittsgeschwindigkeit guckt, aber ich war allein und habe nur mich gefährdet.
Na, ja, also. Aber was machen wir denn, wenn du dich gefährdest? Ja, also durch hast du ja schon dir an einem steilen Hang den Fuß verknackst und dann machst du solche Sachen.
Ja.
Kannst
du
uns doch nicht hier allein lassen.
Nein, aber die Straße war wirklich weitgehend frei am Sonntagabend. Und jetzt freue ich mich auf die neue Woche und was wir da alles Schönes unseren Usern kredenzen werden. Was wäre denn das noch außer dem heutigen Flight Simulator?
Zum einen plane ich noch einen Test zu Mortal Shell. Das ist quasi ein Dark Souls trifft die Körperfresser, weil man als Hülle selbst so zwischen verschiedenen Formen dann wechseln kann oder zwischen verschiedenen Hüllen und dazu dann noch mit, ich würde sagen Edeloptik, oder? Also es sieht schon sehr schick aus von der grafischen Power.
Ja. Gucken wir mal, wie es dann im Spiel aussieht. Diese Dark Souls-Clones sind ja gerne sehr düster.
Ja.
Und das Mortal Shell planen wir für Mittwoch, liegt aber ein bisschen daran, wann wir, und bei Indie-Entwicklern ist es immer so ein bisschen nicht ganz so professionell unter Umständen, wann wir da einen Testcode kommen oder ob wir ihn selbst erst uns kaufen müssen, glaub morgen Abend, dann könnte sich's auch nochmal einen Tag verschieben, aber wir planen es für Mittwoch. Aber für morgen planen wir noch was ganz anderes, etwas Großartiges, etwas, was es noch nie gegeben hat auf dieser Welt.
Ach, ja stimmt, ein Let's Play von mir auf Gamers Global. Das ist eine Kombo, ja, das muss man erstmal sinken lassen.
Ja.
Und es geht um Outward. Es geht nach draußen in die freie, unberührte, virtuelle Natur, wo Monster warten, aber auch Seuchen und Krankheiten und viele Dinge, die mich das Leben kosten werden. Wieder und wieder. Und ihr könnt dabei sein und seelischen Beistand leisten. Und dafür bekommt ihr auch von mir was zurück, wenn ihr das ermöglicht mit dem Crowdfunding. Und ja, soll ich die Spannung jetzt noch ein bisschen halten und sagen, schaut euch am Dienstag die Promo-Folge an oder soll ich es jetzt schon ein bisschen teasern?
Ja. Halte die Spannung. Also das Ganze ist auf Hagens Mist gewachsen, das möchte ich gleich mal als Disclaimer und auch Schuldabwendung sagen. Also die Spieleauswahl, wie du das aufziehst, die Medaillen, die es gibt und alles andere ist auf deinem Mist gewachsen.
Ja.
Und gucken wir mal, ob es die Community annimmt. Und wenn nicht, dann warst du der Schuldige. Wenn ja, war es das Spiel. Nein, andersrum. Und also ich habe ja die erste Folge mit dir zusammen dann auch fast komplett angeschaut. Und ich glaube, das kann schon funktionieren. Vor allem wollten wir halt auch mal was ganz anderes machen. Also nicht wieder ein Dark Souls-Klon, nicht gleich wie ein Strategiespiel. Das hat ein bisschen gegen Bannerlord gesprochen, das natürlich so wieder sehr strategiespielmäßig gewesen wäre, trotz der Echtzeitkämpfe. Außerdem ist Bannerlord noch nicht fertig und ich habe es ja schon gemerkt, dass man da echt Pech haben kann mit Spielständen, wenn sie es dann patchen und so. Und vielleicht kommt der Auftritt von Bannerlord irgendwann, aber noch nicht jetzt. Ja.
Genau.
Ein anderes Spiel, das man, aber es ist halt Strategie und das wäre dann, glaube ich, zwingend ich gewesen. Und ich bin ja noch in einem, das ja hoffentlich auch noch weiterläuft, zumal ich mittlerweile einige Folgen aufgenommen habe und sagen kann, die 51 und die 52, das ist nur das ferne Donnergrollen von dem, was da demnächst alles abgeht. Ihr werdet es sehen. Also da hoffe ich sehr, dass wir die aktuell 600 Ungrad Euro demnächst dann voll machen für den 7. Monat, weil es wäre schade, es wird sehr spannend alles. Und das andere wäre Battle Brothers gewesen, das habe ich am Wochenende ein paar Stunden gespielt, werde da auch trotz des geplanten Checks wahrscheinlich auch noch was zu machen, entweder New York spielt oder ein Kurztest. Eigentlich hätte ich Lust, das zu bewerten, weil ich finde, mit einer Wertung kann man schon bestimmte Sachen auch ganz gut ausdrücken, weil es ja so ein typisches Spiel, wo es eigentlich nur Leute gibt, die es fantastisch finden, weil sie spielen und nicht abgeschreckt wurden durch Spielen oder von der Grafik schon. Und dann hast du zu solchen Nischentiteln halt immer eigentlich nur himmelhochjauchzende Genialitätsbehauptungen. Und das ist es nicht, das muss man ganz deutlich sagen. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Add-on, das angeblich ihr größtes und tollstes ist. Und in Wahrheit ist es halt doch nochmal dasselbe in Grün. Und sie haben halt ein paar Sachen auch nicht geändert. Und gleichwohl ist es nach wie vor faszinierend. Also und da wäre vielleicht, ich muss mal gucken, ob ich es diese Woche unterkriege. Da wäre ja vielleicht ganz interessant, wenn ich das bewerte, denke ich mir gerade. Also anhand von Blazing Deserts, dem Add-on. Auch da muss ich sagen, heißt ein Add-on Blazing Desert und dann generiere ich eine Karte und dann gibt's genau 3 Städte im Süden in den neuen Kulturen, weil die Zufallsgenerierung halt beschlossen hat, dass die Hälfte der Südlande von einem Nordreich besetzt ist. Es ist ja toll, dass sowas passieren kann, aber es, also wenn ich was nicht kapiere, schränkt es mich doch ziemlich ein in meinem Versuch, die Südlande zu spielen. Also die, da gibt es 3 neue Startaufstellungen quasi mit ihren eigenen Spezialregeln und ich spiele Gladiatoren. Die sind halt schon gute Kämpfer, gut ausgerüstet, wie üblich in dem Spiel, keinesfalls unbesiegbar. Aber die sind halt prädestiniert dafür, dann auch Gladiatorenkämpfe zu machen. Es gibt zum Beispiel auch so ein neues Zwischenziel quasi für deine Truppe. Und das ist 5 Gladiatorenkämpfe zu gewinnen. Also nimmst du natürlich mit einiger Sicherheit die. Eine andere Aufstellung ist einfach, dass du Söldner bist. Und die dritte ist auch, klingt auch interessant, da bist du mehr so ein Sklavenarmee-Trupp. Da muss quasi mindestens die Hälfte deines Trupps aus Sklaven bestehen, die für dich kämpfen.
Da, ja, also ja. Wirklich wie wenn man früher die Kriegsgefangenen da einfach in die erste Reihe gestellt hat, ja, und so die dann immer wieder verheizt, ja, ja, genau, hat.
Auch interessant. Und da die haben dann auch wieder wie die Bauernarmee aus einem der anderen Add-ons, die haben auch ein größeres Roster. Ich glaube, die Bauern hatten 24, bei denen sind es jetzt 16, die im Kampf teilnehmen. Ist auch egal, geht viel zu sehr ins Detail. Aber dadurch, wie die Karte ausgelost wurde bei mir, habe ich genau eine Stadt mit einer Arena drin. Also wenn ich was nicht kapiere, ich habe es jetzt erst 5 Stunden gespielt oder so. Das finde ich halt schade, sowas. Ja. Und dann gibt es eine neue Endgame-Katastrophe. Die nennt sich Holy War. Ja, viel Spaß, wenn es 3 Südländerstädte gibt und 18 Nordländerstädte. Das wird sehr spannend, dieser Holy War.
Ja, das Krieg zu nennen ist ja dann schon, ja.
Holy Gemetzel. Also, und das sind halt so Sachen, ja, da lacht der Fanboy. Das muss so sein. Ja, und ich sage halt als Spieletester, nee, das muss nicht so sein. Das könnte man schon auch anders machen. Aber faszinierend nach wie vor.
Ja, neue Gegner tippen, weil so viele kleine Details drinstecken einfach. Ja, ja. Ja.
Genau, also da ist es relativ sicher, dass was kommt von mir. Und ich muss mir noch überlegen, was. Aber da reicht mir meine Spielzeit. Und ich fürchte, ich muss nochmal neu anfangen aufgrund der geschilderten Umstände. Genau, dann haben wir Battletoads. Battletoads, war das nicht mal so ein SNES-Spiel vor vielen Jahren?
Oder NES?
NES.
Wo man besagte Kampffrösche gespielt hat, auch im Verbund, also Koop. Und dann ist man von links nach rechts und hat alles weggehauen. Und der Ruhm, den sich das heute noch verdient, ist, weil es ja so wahnsinnig, wahnsinnig schwer wurde zwischendurch. Gerade dann gar nicht mehr in Sachen Gegner wegprügeln von links nach rechts, sondern auch mit knallharten Reaktionstests, wo die auf so Gleitern durch so Labyrinthe quasi geflogen sind. Und du musstest also in Millisekunden schnell da vor Wänden wegspringen, und das hat Leute, ja, ich meine, wenn man da jung war zu der Zeit, wo das war, da hatte man ja wirklich diese Ausdauer, da nachmittagelang zu investieren, und man hat vielleicht trotzdem das Ende nicht gesehen, deswegen vielleicht eher so diese Trauma- oder Stockholm-Syndrom, dass man sich jetzt denkt, hey, da können wir doch ein Remake zu machen, das einfach Battletoads heißt, und es hat einen sehr schön gezeichneten Look schon mal, also wie bei dem Remake von Streets of Rage 4. Das macht schon immer, ich finde, ist eine sehr schöne Stilmittel, um die in moderne Zeiten reinzuholen.
Genau, dann planen wir für vermutlich Samstag auch noch eine Viertelstunde. Nachdem wir lange keine mehr gemacht haben, kommen sie jetzt im Wochentakt, weil wir haben auch schon eine für nächste Woche in Planung. Und die für Samstag wird vom Dennis kommen zu Peaky Blinders Mastermind. Peaky Blinders hat es nichts damit zu tun, dass man sich den Finger sticht an einem Rollo, an einer Phallosie, sondern es geht um eine Straßengang, ich glaube nach dem Zweiten Weltkrieg in Birmingham, und die Serie, die TV-Serie dazu läuft irgendwie seit 2013, weiß nicht, ob sie noch läuft, aber das hier ist jetzt so eine Art Strategie, Straßengang-Simulation, wenn ich es richtig kapiert habe.
Genau, und mit dem besonderen Element, dass es so Zeitmanipulation in dieses Strategie-Element reinbringt, also dass man auch mit
Zeit zurückdreht. Also wie bei dem Iron Danger, das dem Benjamin ja ganz gut gefallen hat.
Genau, ich glaube vergleichbar, jetzt nicht so ganz in dem Maß, weil das bei Iron Danger war ja richtig mit so einem Metronom, quasi war ja alles auf die Zeit ausgerichtet und da ist es dort ein bisschen anders eingebaut. Aber das wird ja der Dennis dann in seiner Viertelstunde ausführlich beschreiben.
Dann haben wir noch den einen oder anderen Check in der Mache, unter anderem zu dem gerade schon erwähnten Battle Brothers Add-on.
Und auch in Arbeit sind Checks zu Willy Morgan and the Curse of Bonetown. Das ist ein
Bonetown? Ja. Da denke ich an erigierte Schwänze.
Bonetown. Es geht auch um einen heranwachsenden Jüngling, aber es sieht eher jugendfreundlich aus.
Okay.
Und ist ein Point-and-Click-Adventure. Und ehe wir da noch weiter auf diesem Namen uns schmutzige Gedanken machen, gehe ich noch weiter zu Pixelbot.
Nein, das bin nur ich. Du hast ja bekanntlich keine schmutzigen Gedanken.
Ja, da erinnere ich mich an andere Momokas, wo, naja. Nein. Genau, das ist nur der Jörg, der so eine Fantasie hat. Mhm. Und aber diesen Namen, den kann er nicht in den Schmutz ziehen. Pixelbot Extreme. Das ist ein Schmupp und da gibt es auch einen Check zu. Und jetzt sag nicht irgendwas zu verpixelten, schmutzigen Sachen, Jörg, sondern lass uns lieber weitergehen.
Nein, meine schmutzige Fantasie hat ja Niveau. Wir hatten auch eine niveauvolle Sonntagsfrage, wo ich schon dabei war, zu einem Comment zu schreiben, was denn das für eine Kackumfrage. Hier fehlen ja die GameStar und die PC Games und dann las ich den Text nochmal und ja.
Welches Printheft der 80er und 90er hast du da gelesen, war euer Hit?
Genau, und das erklärt, Heft warum musste Hefte quasi, darf nicht mehr aktiv sein, was ja PC Games und GameStar noch sind, aber just die Computerbildspiele, die es nur noch als so eine Online-Travestie gibt, die durfte mit bewertet werden. Aber man sieht einfach, dass wir hier dezentrale Entscheidungen treffen. Das ist auch die Stärke von Gamers Global. Und ja, es kam natürlich das Richtige raus. PC Player siegte vor Powerplay, yeah!
Was sonst?
Naja, eigentlich hätte man schon die Powerplay vorne. Also, wenn es mit Gerechtigkeit zugegangen wäre, hatte natürlich die Powerplay viel größeren Einfluss und war die eigentliche Wiege für den deutschen Spielejournalismus in vielerlei Hinsicht. Und dass die ASM überhaupt auftaucht mit dem aber 8% fanden auch die ASM klasse. Das sei ihnen gegönnt. Die hatten natürlich schon damals einen sehr community-nahen Stil, muss man sagen. Also die hatten schon alle Alleinstellungen. Man konnte halt nur überhaupt nichts darauf geben, was sie zu spielen geschrieben haben. Also es war lustig, wenn man den Humor mochte und die Art von den Leuten. Aber die lagen so, also das war wirklich schon fast, man hätte mal anmerken müssen, wann sie richtig lagen bei einem Spieletest und mehr geschrieben haben als belangloses Zeug. Also das muss ich wirklich ich möchte da niemanden beleidigen, aber das war eine ganz andere, nennen wir es doch mal so, es war eine ganz andere Herangehensweise und Denkschule als das, was ich als, und ich rede da als Leser, also das ist es nicht, die Kollegen schelte, ich war ja dann noch überhaupt nicht in der Industrie oder in der Branche. Aber also für mich war so sonnenklar, dass Happy Computer und Powerplay, dass diese Schule die einzig wahre ist. Da wusste man danach, um was es in dem Spiel ging und ob es gut oder schlecht ist und warum, was ich in meiner Keckheit quasi als Anforderungsprofil an einen Spieletest schon damals hatte. Ja, und was wurde sonst noch so genannt?
Die drei folgenden Hefte teilen sich so einen Trostpreisplatz mit 6% jeweils, nämlich der Amiga Joker, die PC Action und die Videogames. Und das müsste ja dann noch die ganz alte PC Action sein, bevor die auch eher so auf Unterhaltung gegangen ist, wenn ich mich nicht irre.
Nee, die PC Action hatte von Anfang an auf Unterhaltung gesetzt. Also sie hatten nicht von Anfang an ihre osteuropäischen Models drauf, Und ich bin so stolz auf mich, dass ich jetzt Buchstaben gelassen habe als Voranstellung vor dem Begriff Model. Und die waren aber von Anfang an, das war ja auch das Konzept, da die waren von Anfang an quasi auf so eine etwas kernigere, fun-orientiertere Herangehensweise gepolt. Und ich weiß noch, wie wir damals ziemlich beleidigt waren bei PC Player, als die dann bei irgendeinem, ja, glaube ich, von der damaligen deutschen Spielehersteller Versammlung irgendwie Newcomer des Jahres verliehen bekommen haben und nicht die PC Player, die nicht wesentlich älter war und die natürlich das bessere Heft gewesen ist. Aber PC Player war halt kritisch, das mochten die Spielehersteller nicht. PC Action kam aus dem Hause Computec, die haben es nicht immer so ganz genau mit der Kritikfähigkeit genommen. Und ich fand die PC Action dann aber schon auch nicht schlecht aufgrund von so ein paar Elementen wie eben dem Rainer Rosshirt Leserbrief-Ecke. Also es war zwar nicht mein Humor, aber die hatten schon einfach ihre eigene Linie. Während, wenn man mal ehrlich ist, die spätere PC Player, die GameStar und auch die PC Games jetzt sich nicht so wahnsinnig unterschieden haben. Ich fand natürlich die GameStar die allerbeste, gar keine Frage. Wir haben auch ein paar Sachen neu erfunden damals und gut durchgezogen. Aber das waren halt mehr oder weniger seriöse Auseinandersetzungen mit Spielen. Mhm. Und bei PC Action war immer so dieser Fun-Aspekt und ein bisschen so ein Chaos-Aspekt noch mit drin, fand ich. Und damit haben sie immerhin einen eigenen Stil durchgezogen. Und sowas kann ich durchaus respektieren.
Ja.
Wenn ich nicht respektieren konnte, war die ASM übrigens. Habe ich das schon gesagt?
Ja, niemand konnte das, außer gewisse 8% in der Umfrage.
Ja, das ist ja nicht wenig. Also im Gegenteil, also dass dieses Heft, das finde ich jetzt durchaus, also vorne die beiden Platzhirsche PC Player Powerplay, dann lange nichts und dann die ASM, das zeigt schon, dass die bei nicht wenigen Leuten im Gedächtnis geblieben ist. Und die ist ja schon viel länger tot als die anderen drei Hefte, die danach kommen.
Das ist schon, ja, also die ganze fachkundige, der Kommentar kommt da von dir logischerweise, weil ich bin da bei den 5%, das ja jetzt doch auch gar nicht so wenig sind, die sagen, vor 2000 habe ich kaum ein Printmagazin in der Hand gehabt.
Ja. Und danach auch nicht mehr, weil es Print ab 2000 nicht mehr so gut ging oder ab 2004, 2005.
Ach, also es war ja ein schrittweiser Niedergang, also ich... Hat schon eine Weile die, zum Beispiel die Screen Fun vom Anatol.
Echt? Mhm. Ja gut, du warst ja damals noch, glaube ich, in einem einstelligen Alter.
knapp, ja, also 2000 war ich dann noch nicht im zweistelligen Bereich.
Da hat man halt noch die Hefte genommen mit den, ja.
Ja, das war halt, da waren ja teils Spiele drauf, ab 16 oder ganz, ganz tückisch, glaube ich, einfach so RPG-Maker, total brutale, blutige Horror- und RPG-Spiele, so Vampire Storm und sowas, die auch gar nicht jetzt so verkehrt waren für mich, die ja einfach keine USK-Freigabe hatten, also nicht getestet waren natürlich, und dann waren die da so mit drauf.
Ein Heft, das manche auch vermutet hätte, das stand auch schon, glaube ich, in meinem Kommentar drin, den ich dann rechtzeitig nicht abgeschickt habe. Es hätte natürlich noch sehr gerne die Maniac hier stehen können und die hätte bestimmt auch eher weiter oben gescored, aber die gibt es halt auch noch als M-Games und ich schätze mal, dass sie deswegen nicht von Benjamin aufgenommen worden ist. Weil die M-Games ist ja nichts anderes als ein Redesign von der Maniac.
Genau, das war einfach der Relaunch.
Ja, gleiches Team, auch gleiche Art zu testen. Genau. Ja, so viel zur Sonntagsfrage. Hat mich gefreut, wie rege die Beteiligung war. Also auch über 200 Kommentare. Und auch über die ASM wurde so ein bisschen, ja, der Real Maulwurf fasst gut zusammen. Die Layouter der ASM hatten das beste Kraut. Ich möchte dazu noch ergänzend sagen, auch die sogenannten Redakteure hatten das gute Kraut. Und ja. Ach ja, und das Herz am rechten Fleck sicherlich. Das kann man, glaube ich, ohne Ironie sagen.
Ja, alle in der Branche sind doch aufrechte, liebe Menschen.
Und das bringt uns natürlich zu den User-Fragen. Aufrechte, liebe Menschen, die an ihre Halbgötter, nur, dass sie alles besser wissen als die Halbgötter, gravitätische oder auch gar lustige Fragen stellen.
Ja, an ihre Phönixkönige, ne? Da schimpft man ja auch immer, aber wenn man ihn dann sieht, dann freut man sich wie Bolle.
Ja.
Sonst kommt die Garde.
Wenn man ihn dann sieht, also was, man muss halt ein bisschen nach unten gucken, trotz des Flügelhelms.
So, dann muss man sich auf dem Schild halt durch die Massen tragen lassen.
Ja.
Und die erste Frage kann kurz abgehandelt werden vom Datafish, der war schon ganz hibbelig und wollte wissen, ob wir SDKs oder Tests zum Flight Simulator 2020 planen, und wir machen die SDK.
Ja, Fun Fact, ich hatte natürlich Mick Schnelle gefragt, ob er den Test für uns machen möchte, aber er weigert sich, auf Microsoft Windows 10 abzugraden, und darum wird eben der Flight Simulator leider entgehen. Mick ist so, das muss man kann es nicht gutheißen, aber man muss es respektieren, und ich finde das irgendwie auch herzig, aber in dem Fall natürlich unangenehm, weil mir sonst einfach niemand einfällt, den ich das hätte gut testen lassen können. Aber es gibt eine Viertelstunde.
SDK.
SDK.
Genau. Dann der J. Guimont fragt, würde Dennis Sekiro privat und unbezahlt freiwillig weiterspielen? Und ich habe ihn gefragt, und er hat gemeint, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen reizt ihn ja dann doch noch, gewisse Gegner anzugehen, aber er braucht erstmal Zeit, bis sich die Wunden schließen, er das nochmal anfasst.
Ja, sowas hätte ich auch gesagt, hätte mich jemand gefragt, ob ich Alien Isolation freiwillig weiterspielen würde.
Ja. Ja, ja, kann ihn jetzt immer wieder fragen, und hat sich die Wunde schon geschlossen?
Naja, er wird es dann irgendwann mal in einem Cast erzählen, wenn er es weiterspielt, genau.
wenn. So, kommen wir zu Green Yoshi. Der fragt, in normalen Zeiten hättet ihr im Business Center der Gamescom wahrscheinlich Hand an die neuen Konsolen legen können. Glaubt ihr, dass Sony und Microsoft dann noch Ersatzevents veranstalten werden?
Oh, das ist mal eine gute Frage. Ich könnte mir das theoretisch vorstellen, aber also ich weiß von gar nichts, und ich weiß nicht, vielleicht laden sie eher ausgewählte Leute zu sich ein, wo sie unter Kontrolle haben, wie das dann so hygienetechnisch ist. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich weiß von nichts bislang.
Die Frage vom Hyperbolic, die stellt sich auch an Dennis. Wirst du bei deinem Skatekurs erkannt oder kannst du noch inkognito arbeiten? Und er hat mir gesagt, er vertraulich ersetzt sich immer so eine, kennst du ja diese Rundbrillen mit dem Schnauzer unten dran und der Plastenase auf, und dann geht's schon.
Ich glaube, das macht er eher deswegen, damit seine Stürze für die Kinder so aussehen, als seien es bewusste Slapstick-Einlagen.
Nee, der hat Sturzverbot jetzt, ehe der sich wieder 6 Sachen prellt. Das geht nicht. Dann kommen wir zur nächsten Frage von Rialda. Habt ihr etwas zum kommenden Wasteland 3 Release geplant?
Ja, klar. Wir müssen mal gucken, was genau. Aber ich bin relativ sicher, dass es da einen Test geben wird.
Zum Abschluss kommen noch ein paar Fragen von Danny Wild. Er sagt, mir ist heute Morgen aufgefallen, dass ihr auf der Startseite jetzt einen prägnanteren Absprung zur Abo-Seite habt. Weshalb bezeichnet ihr nun das Fairness-Abo aber als Abo Basic, ist seine erste Frage.
Vielen Dank für diesen Hinweis. Daran stimmt so vieles nicht, dass ich da jetzt kurz ausholen muss. Also erstens, die Aussage ist richtig. Vielen Dank für den Fehlerhinweis. Ich habe heute Morgen die RedConf auf dem iPad begleitet, und irgendwie ist es mir da gelungen, bei dem Live-Mitschreiben und Ändern der Vorschau einen Haken anzutickern, den wir seit vielen Jahren nicht mehr angetickert haben, wo wir quasi oberhalb der Webseite noch eine Eilmeldung oder irgendwas halt bringen können, und voreingestellt ist da noch aus den Abo-Basic-Zeiten eben dieses Abo-Basic. Daher kommt das. Was aber auch falsch ist, ist, dass wir jetzt einen prägnanteren Absprung hätten, denn wenn sich der Danny Wild einfach mal ausloggt, dann wird er einen riesigen türkisenen Kasten rechts unter Spielreleases sehen, wo genau das halt auch passiert, dass wir auf das Abo verweisen. Und nicht nur mit einer hässlichen Textzeile, und da steht Fairness drin. Und darum dachte ich, gerade als du die Frage vorgelesen hast, wir haben hier eine Pause gerade gemacht, eine Pause, da dachte ich erst, was ist denn das für ein Blödsinn? Da steht natürlich Abo Fairness drin und nicht Abo Basic, bis wir dann gesehen haben, oh, da ist ja seit einer Stunde oder so ist ja diese komische Zeile da reingeraten. Okay, nächste Frage.
Ja, gut, die zweite können wir dann überspringen. Die bezog sich über die Farbe des Kastens. Da hätte er sich eine gewünscht. Und unser, ne, für Nicht-Abonnenten, der hat ja dieses schöne Türkis. Und dann hat er noch in letzter Minute reingeworfen jetzt, wie seid ihr auf das Outward Let's Play für Hagen gekommen? Sein Testbericht klang ja gar nicht so begeistert. Und da habe ich schon versucht, die Faszination auch rüberzubringen, aber auch mich halt richtig ausgekotzt über Sachen, die mir aufs Schwein gingen, wie zum Beispiel, dass ich nach 20 Stunden immer noch richtig zu kämpfen habe, wenn ich 2 oder 3 Gegner treffe, weil 1 gegen 1 geht gut. Aber wenn es dann Gruppen sind, dann muss man echt kämpfen mit Händen und Füßen und man verliert ja wirklich Fortschritt, weil man sich dann eventuell zu seinem Rucksack zurückkämpfen muss und dergleichen. Und das sind Sachen, die, wenn man da allein für sich im Kämmerchen testet, ne, da wird das ja jeder Rückschlag einfach nur noch schlimmer, weil man möchte ja auch mal andere Gebiete sehen und was zeigen können im Testvideo. Wenn man das jetzt aber let's playt, dann würde ich ja hoffen, ist das ein Fest für euch, wenn ich vielleicht wieder ein bisschen wie bei einem gewissen anderen Video mit einem Typen in einem Topf ein bisschen die Beherrschung auch verlieren kann zwischendurch. Und das ist der Gedanke dahinter. Es ist ein faszinierende Ansätze und Ecken und Kanten, die für das gewisse Maß an Selbstkasteiung sorgen, was, denke ich, auch zu einem schönen GG-Let's Play irgendwie bisher dazugehört.
Also beim Elfen-Let's Play ist die Selbstkasteiung eher, dass ich meinen Luxuskörper in ein Lederkorsett zwänge, wo meine
bei
ganzen
40 Grad
Organe woanders landen. Deswegen ich ja auch in der aktuellen 5er-Staffel drauf verzichtet habe. Es wäre echt nicht gegangen. Ihr wollt nicht, dass ich hier den Krankenwagen nach Putzbrunnen holen lassen muss oder jemand, der es mitkriegt, weil er 2 Wochen später die Folge sieht und wie ich zusammensacke. Aber sonst eile ich doch von Sieg zu Sieg. Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Also, ich sag ja mal, so gewisses KI-Verhalten, als man auf der Erfolgswelle dann immer höher geschaltet hat, die Schwierigkeit, das war ja dann doch wieder eher in Richtung Selbstkasteiung, sich damit auseinandersetzen zu müssen, wenn da offensichtlich beschissen wird. Ja, und allein für das Nervenkostüm, wenn es knapp ist und wenn gewisse Phönixe lieber watscheln, statt sich in die Luft zu erheben und so.
Ja, so viel zu den User-Fragen. Ich verzichte auf größere Werbung für das Warhammer Let's Play, aber ich darf euch versprechen, nach 2 Folgen, die dem Spannungsaufbau vor allem gedient haben im neuen Monat, geht es zur Sache und es kommen auch wieder viel zu lange Folgen, um es vorsichtig zu sagen.
Ja.
In diesem Sinne eine schöne Woche und bis spätestens Freitag.
Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.